Wie geht man das ganze Thema Data Science an? Auf was muss man eigentlich achten, um Erfolg zu haben, indem man die unterschiedlichen Use Cases nacheinander aufbaut? Wie kann man Maschinen überhaupt optimieren? Das sind alles Fragen, die ich in der heutigen Folge mit dem lieben Frank beantworte.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Frank. Hi, Frank.
Hi.
Frank, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Du hast, glaube ich, sogar ein C im Titel, wenn ich das richtig habe, also im Sinne von Chief Data Science. Ja, genau. Von daher, stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst, erklär, was sich hinter deinem Titel verbirgt und dann tauchen wir in die Folge ein.
Hi, ja, also erstmal freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Frank Mollard, ich arbeite jetzt bei Infrasurf Höchst als Chief Data Scientist. Damit bin ich jetzt nicht in der Geschäftsführung, sondern ich bin einfach der Head of Data Science, das bedeutet das.
Ja.
Ich bin auch Unternehmensbeauftragter für KI und ich leite das Team. Das kommt eben daher, dass ich relativ früh in diesen Bereich eingestiegen bin und ich habe alle möglichen Titel mal gehabt. Ich war auch mal Data Scientist, ich war mal Ökonom, ich war mal Statistiker und jetzt bin ich dabei, diesen Bereich in einem Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich habe 2022 damit angefangen, das Team aufzubauen, verschiedene Projekte, also versucht, Leuchtturmprojekte durchzuführen. Und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Und das Team wächst jetzt auch. Und ich würde sagen, das ist alles eine recht erfolgreiche Sache.
Cool. Dann hol uns doch nochmal kurz ab, was macht ihr denn als Firma?
Infrasurf Höchst ist ein spannendes Unternehmen. Wir sind einerseits Betreiber des Industrieparks Höchst, einem der größten Chemie- und Pharmastandorte Europas mit ca. 22.000 Mitarbeitern. Das heißt, wir stellen die gesamte Infrastruktur und alle benötigten Leistungen, damit sich unsere Kunden auf ihre Produktion und Forschung und somit auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Das ist ein sehr breites Portfolio und umfasst zum Beispiel die Bereiche Standortmanagement, Entsorgung, Facility Management, Umweltschutz sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir haben aber auch ein eigenes Krankenhaus und eine Feuerwehr. Das ist alles sehr vielseitig. Wir bieten zum Beispiel auch IT-Dienstleistungen an, so wie Data Science und Data Engineering. Und im Rahmen der Energieerzeugung produzieren wir Strom und versorgen unsere Kunden mit kaltem und warmem Dampf, der für die chemische Produktion benötigt wird. Dampf produzieren wir zum Beispiel in unserer eigenen Klärschlammverbrennungsanlage. Was vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, ist, dass wir unsere Leistungen auch außerhalb des Industrieparks deutschlandweit anbieten und auch hier ein starkes Wachstum erzielen. Grundsätzlich stehen wir als Unternehmen, wie die gesamte Chemiebranche, vor der Herausforderung, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu treiben. Daher arbeiten wir daran, im Industriepark Höchst die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, um unseren Kunden den Weg in Richtung Nachhaltigkeit zu ermöglichen.
Weil ihr, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich war vor nicht allzu langer Zeit mal in Redmond bei Microsoft. Das ist ja auch glaube ich, 30 oder 40.000 Mitarbeiter, die da arbeiten. Das ist dann so eine kleine Welt für sich. So muss man sich sozusagen euren Standort und eure Umgebung vorstellen. Das heißt, ihr seid diejenigen, die diese kleine Stadt am Laufen haltet mit den jeweiligen Sachen, die dann eben da sind, wie Krankenhaus, Feuerwehr und Co. Spannend. Das heißt, wie viele Mitarbeiter muss man sich bei euch selbst vorstellen?
So 3.200 sind das inklusive Auszubildende. Also so viele benötigt man schon, um das alles zu stemmen.
Und man versucht ja, oder wir versuchen ja, Daten an unterschiedlichen Zwecken einzusetzen, um erfolgreich zu sein. Wo und wie setzt ihr Daten ein? Vor allem ist ja jetzt spannend, was du erzählt hast, dass du auf der einen Seite sagst, ihr macht es erfolgreich und du hast vor allem mit als Ökonom angefangen oder als Statistiker und dann eine Entwicklung im Unternehmen mitgemacht. Vielleicht kannst du uns da einmal abholen. Das sind ja spannende Fragen, die ich immer stelle. Wo wart ihr vor 5 Jahren? Wo seid ihr jetzt? Also nimm uns mal mit auf die Reise, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen länger mit der Erklärung ist, aber es hilft ja einem auch.
Ja, also das hat bei mir die Reise im Grunde im Studium angefangen, weil ich mich sehr viel für Statistik, Ökonometrie und auch Operations Research interessiert habe. Also ich habe Wirtschaft studiert und bin dann irgendwann natürlich auch scharf darauf gewesen, mal das Ganze einzusetzen in wirklich außerhalb der Uni. Und bin dann als Statistiker bei der Deutschen Bundesbank angeheuert und habe da dann 4,5 Jahre lang gearbeitet. Und da ging ich war eigentlich schon mit Daten recht gut vertraut, gerade durch diesen Ökonometriebereich. Das ist der Startpunkt, würde ich sagen, bei mir. Da kommt das her. Also ich komme eher aus dem Statistikbereich. Und so mit KI zum Beispiel angefangen habe ich im Jahr 2015, 16, 17, also als es dann bei der Deutschen Bundesbank losging. Und da habe ich dann die ersten Projekte implementiert, wirklich, die auch heute noch genutzt werden. Also ich frage da immer mal nach, macht ihr das eigentlich immer noch? Sind da die Algorithmen immer noch im Einsatz? Und die Antwort lautet bis jetzt zum Glück immer noch ja. Also ich freue mich darüber auch wirklich, dass ich da was Nachhaltiges gemacht habe. Ich habe dann währenddessen noch Wirtschaftsinformatik studiert, weil mich das halt interessiert hat, dieser Bereich, weil ich eben schnell festgestellt habe, wenn man wirklich was implementieren will, ist dieses IT-Infrastrukturwissen einfach unglaublich wichtig. Und habe dann irgendwann aber auch Lust darauf bekommen, das mal außerhalb der Deutschen Bundesbank anzufangen, bin dann Berater geworden und irgendwann hinterher bin ich dann halt in der Chemieindustrie gelandet, wo ich dann jetzt auch geblieben bin. Und das Unternehmen jetzt, wo ich jetzt gerade bin, das hat mich deswegen so gereizt, weil einfach so wahnsinnig viele Daten da anfallen, sehr, sehr viele Datentöpfe existieren, was jetzt nicht auch unbedingt immer nur positiv zu sehen ist. Also dieses Silo-Denken, das gibt's natürlich auch. Und diese Daten haben sich die Leute natürlich nicht alle immer auf so eine Weise angeschaut, wie das ein Data Scientist zum Beispiel macht. Die gucken sich das schon an, die nutzen die auch auf eine gewisse Weise. Aber ich sag mal, ein Data Scientist, der guckt vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf und findet auch noch andere Sachen. Und da habe ich mir so ein bisschen auch so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, diese low-hanging fruits erhofft. Da kommt man ja dann auch ganz gut rein. Da hat man ja auch die Möglichkeit, gewisse Projekte durchzuführen, so Leuchtturmprojekte durchzuführen, dass man sagt, schaut mal, wir gucken uns die Daten an und finden dann vielleicht relativ schnell was, so dass man auch einen Erfolg hat, so dass man dann darauf aufbauen kann. Also das war so ein bisschen die Idee hinter dem Ganzen. Und was ich mit erfolgreich meinte, dass wir das auch erfolgreich betreiben, ist, dass es genauso gekommen ist. Es gibt einige Projekte, die wir durchgeführt haben, die recht einfach gewesen sind, wo wir auch ziemlich schnelle Erfolge erzielt haben und auch eben ein paar komplexere Projekte. Ich kann ja mal ein paar Beispiele
sehr geben. Gerne. Also wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind denn einfache und was sind komplexe Projekte?
Ja. Ja, also wir haben so ein eigenes Vorgehensmodell entwickelt. Das kommt eben daher, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen zurück in die Vergangenheit, also es ist jetzt mein Eindruck, den ich jetzt schildere.
Ja.
So in dem Jahr 2015 so rum, da sind ganz viele so Data Science Use Cases überall in den Unternehmen aufgeploppt. Ich habe ja auch mit vielen anderen schon gesprochen. Die waren aber oft eben nicht so erfolgreich. Also sind oft schiefgelaufen, sind an unterschiedlichsten Stellen aufgepoppt und das war alles andere als systematisch für die Unternehmen. Also die haben gesagt, ja, da ist irgendwie was und an einer anderen Stelle, in einer anderen Abteilung ist auch noch was schiefgelaufen, dann hat da mal was funktioniert. Und man hat das ja lieber irgendwie so ein bisschen auf geregelte Bahnen gelenkt. Und irgendwann sind die Unternehmen dann auf die Idee gekommen, dass sie sagen, hey, eine Idee wäre jetzt eine Strategie zum Beispiel zu entwickeln, wie wir in die richtige Richtung gehen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben auch uns viel über Strategie unterhalten. Und jetzt kann man natürlich eine super tolle Strategie haben. Aber wenn man jetzt ganz konkret als Data Scientist vor dem Bildschirm sitzt und irgendwas programmiert, woher weiß man dann, dass das, was man da in dem Moment gerade macht, auf diese Strategie einzahlt? Das kann ja genauso gut sein, dass man voll in die falsche Richtung eigentlich mit dem geht, was man da macht. Und dass es gar nicht das ist, was eigentlich jetzt gerade richtig wäre. Und da ist eben das Bindeglied zwischen operativer Durchführung und der Strategie, also die Taktik, das, worauf wir uns ein bisschen konzentriert haben. Und deswegen rede ich von dem Vorgehensmodell. Die wird bei uns eben repräsentiert durch das Vorgehensmodell. Wie mache ich das, dass ich ein Projekt durchführe? Und wir machen das eben auf die Weise, dass wir sagen, so einfach wie möglich, so komplex wie nötig. Und dadurch versuchen wir eben, die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges zu erhöhen. Ganz konkret.
Aber nehmen uns da nochmal kurz mit. Strategie sind, wird irgendwie von der Geschäftsleitung meistens gemacht, also meistens höchstwahrscheinlich top-down. Die wird kommuniziert. Weiß nicht, ob ihr eure Strategie im Data-Bereich kommunizieren wollt, ob du darüber was sagen willst und kannst. Wie ist denn da die Übersetzungsleistung? Also, du sagst, ihr seid das Bindemitglied. Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Also wir machen auch die Strategie. Also die Data-Strategie, die wird auch von uns gemacht. Was ich damit meine ist, wenn man eine gute Strategie hat, dann ist es, finde ich es manchmal schwer, in die richtige Richtung zu gehen und wirklich diese Strategie auch, also die PS auf die Straße zu bringen. Das meine ich damit. Und weil das macht sich ja nicht von selbst. Man muss ja diesen, das ist ja eher was Abstraktes. Man möchte in eine bestimmte Richtung gehen. Und diese Richtung möchte man ja auch einschlagen und auch sicher sein, dass man da hingeht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch herausfindet. Aber für uns war es eben manchmal schwierig, genau wie das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich jetzt wirklich an einem Projekt dran bin, in dem Moment, wo ich das Projekt durchführe, ist das jetzt ein Projekt, was ich jetzt so hoch priorisieren sollte? Oder gibt es ein anderes, was in der Priorität, was die Strategie angeht, höher eingestuft werden sollte, so dass ich eigentlich eher das Projekt mache? Also das meine ich damit. Und da haben wir eben festgestellt, dass es hilfreich ist, über den Weg von Vorgehensmodellen zu gehen. Also sich über den Prozess Gedanken zu machen, wie führt man eigentlich Projekte durch, sodass die besonders wirtschaftlich sind. Also dass wir jetzt nicht irgendwelche Projekte zum Beispiel machen, wo am Ende was Tolles bei rauskommt, wir aber eigentlich irgendwie nicht so richtig den Mehrwert sehen. Die Gefahr existiert ja. Zum Beispiel auch das ist so eine Sache, wird bei uns immer Overengineering zum Beispiel genannt, dass man irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießt oder sowas. Und das versuchen wir eben durch so ein Vorgehensmodell in den Griff zu bekommen. Und das funktioniert auch, finde ich jetzt, ziemlich gut. Und zwar machen wir das so, dass wir nach diesem Prinzip, wie gesagt, so einfach wie möglich, so komplex wie nötig vorgehen und immer versuchen, die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Manchmal ist es natürlich schwierig, gerade wenn es um so Projekte geht, wo das gar nicht so klar ist. Weil du hast ja manchmal auch so Projekte wie, da geht es eher um Zufriedenheit von Mitarbeitern zum Beispiel. Also gar nicht unbedingt so in Geld zu messen oder sowas. Aber es gibt eben auch oft Projekte, wo man das schon in gewisser Weise zumindest einschätzen kann. Und das ist das, was uns, glaube ich, recht erfolgreich macht. Also dass wir wirklich ein gewisses Vorgehen haben, was wir auch kommunizieren, wo wir sagen, wir starten das Projekt und versuchen immer eher einfache Lösungen zu finden. Und wir überlegen dann, wenn wir eine einfache Lösung zum Beispiel gefunden haben, überlegen wir, was könnte jetzt noch eine bessere Lösung sein? Na? Und dann überlegen wir, was bringt uns dann diese bessere Lösung? Ich kann auch ein Beispiel machen. Nehmen wir mal an, du willst irgendeine Optimierung durchführen von einer Anlage oder sowas mit Daten. Und da kannst du natürlich irgendwo ganz viele verschiedene Methoden anwenden und bis zu einem gewissen Maximum hochgehen. Also kannst sagen, so 100% Optimum kannst du eigentlich nie erreichen, sondern sagen wir mal 80% oder sowas. Und das ist das, was du erreichen kannst. Und die Methode, die du gefunden hast, eine ganz einfache Methode, die schafft zum Beispiel 70% oder so. Und jetzt kann man sich ja überlegen, was würde das jetzt noch bringen, wenn ich jetzt eine total komplexe Methode anwende, die ich erst entwickeln muss, die ich dann später auch noch betreiben muss, warten muss, die mir dann 5% Punkte mehr bringt als das. Ja? Also da würden wir dann eher die einfachere Methode nehmen. Und das ist halt der Weg, den wir da versuchen zu gehen an dieser Stelle.
Ja. Das heißt, auf der einen, ich versuche es mal in meinen Worten zusammenzufassen. Eure Idee ist, es gibt eine Unternehmensstrategie, ihr entwickelt eine Data-Strategie, die eben schafft, die Unternehmensgruppe seid ihr ja eher und unterschiedliche Bereiche zu unterstützen mit der Datenstrategie. Und die Frage, die ihr euch immer stellt, dadurch, und das kannst du ja ein bisschen erzählen, wie unterschiedliche Anfragen vielleicht bei euch aufkommen, versucht ihr euch die Frage zu stellen, auf der einen Seite, bringt jetzt die Lösung mit Data hier einen Mehrwert, ja oder nein? Und wenn ja, was ist der Aufwand, der mit dem Data-Projekt losgetreten wird, versus was ist die Running-Kosten natürlich auch später, und dann aber auch, was ist der Ertrag?
Ja, so kann man das sagen, genau. Okay. Also das bringt es eigentlich so ganz gut auf den Punkt, weil wir eben auch darauf achten, ob Data überhaupt der richtige Ansatz ist. Ne? Das kann ja gut sein, dass du irgendwie ein Problem hast, wo man sagt, das wäre eigentlich besser, wenn man es anders löst. Also es muss gar nicht ja unbedingt immer Data sein. Genauso wie es ja nicht immer KI sein muss. Also das zum Beispiel, weil du hast gerade gesagt, wie kommen die Anfragen? da habe ich eben auch festgestellt, es kommt immer häufiger so nach dem Motto, habe Methode, suche Anwendung. Also, hey, lass mal was mit KI machen. Das kommt schon häufig, das wird auch mehr. Und ich finde, also es gibt ja eben mindestens diese beiden Ansätze, dass man sagt, ich habe irgendwann eine Methode und möchte sehen, wo ich die einsetzen kann, oder ich habe ein Problem und gucke, wie ich es lösen kann. Ich finde Zweiteres besser, ehrlich gesagt, weil man vom Problem hergeht, aber ich habe halt auch gelernt, dass das andere halt auch funktioniert. Und das kommt halt beides. Das kommt beides und dann versuchen wir natürlich trotzdem irgendwo zu schauen, wo liegt eigentlich das Problem. Also wir versuchen es auf ein Problem runterzudampfen und damit zu starten irgendwie. Und also wo drückt der Schuh? Und da wollen wir gucken, wie kriegen wir dann eine einigermaßen gute Lösung hin, mit der dann auch alle zufrieden sind. Und ja, das ist mittlerweile sehr heterogen geworden. Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben ein Krankenhaus, wir haben eine Feuerwehr, wir haben ganz viele verschiedene Betriebe. Wir haben zum Beispiel eine Kläranlage. Wir haben eine Kofermentationsanlage, mehrere Kraftwerke. Das alles, wo Daten anfallen, wo unterschiedliche Probleme eben existieren.
Ja, helf mir nochmal kurz, um das ein bisschen einzuordnen in der Gesamtorganisation bei 3200 Leuten. Seid ihr ein zentrales Data-Team oder Data Science kommt ja nicht ohne Data Engineering und Co. aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es eine größere Data-Abteilung?
Wir haben eine IT von etwas über 100 Mitarbeitern.
Ja.
Die ist auch absolut notwendig. Das ist sogar, ja. Könnte sogar mehr sein, ehrlich gesagt. Die Data-Abteilung innerhalb der IT, die haben wir. Und das ist Data Science und Data Engineering. Also ich bin eigentlich der Head of Data Science and Data Engineering. Wir haben auch festgestellt...
Ah, du leitest zwei Teams.
Ja, das sind zwei Teams, genau.
Ja. Und wie viele Leute sind da?
Wir sind jetzt 5. Also das wird dann hoffentlich ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass eben wir innerhalb der IT angesiedelt sind, gibt es natürlich auch gewisse Aufgaben, wo wir jetzt sagen, das ist dann direkt in Zusammenarbeit mit einem anderen Team. Das heißt, wir können auf recht große Ressourcen dann noch innerhalb von der IT zurückgreifen. Weil wir machen nicht alles. Also auch im Data Engineering Bereich, wir haben zum Beispiel ein IT-Infrastrukturteam noch, welches sehr, sehr viel macht, gerade für zur Verfügungstellung von Plattformen oder sowas, das läuft dann mit denen Hand in Hand.
Ja. Genau. Klar, das ist sozusagen dann, wo es betrieben wird an sich.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Und ja, das ist relativ klein noch, das Team, aber es ist auch erst 2022 gestartet. Also ich habe ganz alleine erstmal gestartet.
Der Klassiker.
Ja, ja. Genau. Aber es war schon klar, dass das ein Team werden soll. Also eine halbe Mitarbeiterin habe ich direkt bekommen.
Ja.
Das war auch sehr gut und da haben wir auch schon so ein bisschen was gemacht.
Ja.
Und das hat sich dann eben so ein bisschen herauskristallisiert, wie das hier in unserem Unternehmen gut funktioniert.
Ja. Verstanden. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Also bei dir in den Data Teams?
5. Also wir sind jetzt 5 insgesamt bei uns im
Team. Mit dir?
Mit mir, ja.
Genau. Ja. Also jetzt hast du vorhin aber darüber gesprochen, dass ihr auch Sachen erfolgreich macht, also dass ihr geschafft habt, Leuchtturmprojekte aufzusetzen. Hol uns mal ab. Also das ist das, was mich ja interessiert. Du hast als einzelne Person gestartet. Wie kam überhaupt der Gedanke, dass du derjenige sein sollst, der kommt, oder dass diese Stelle überhaupt gesucht wird?
Das ist eine ganz interessante Geschichte.
Ja. Habe ich die richtige Frage gestellt?
Das ist die richtige Frage auf jeden Fall. Ich habe es am Anfang nicht gesagt, weil es ein bisschen verwirrend vielleicht für einige sein kann. Denn ich war in einem Unternehmen als Machine Learning Engineer eingestellt und habe festgestellt, dass man als einzelne Person nicht schaffen kann. Und zwar in dem Unternehmen, in dem ich jetzt auch bin, bei Infrastructure First. Ich habe es nicht hingekriegt, als einzelne Person für so viele Mitarbeiter, für so viele Unternehmen das hinzukriegen. Das habe ich auch so kommuniziert und habe auch gesagt, dass ich brauche ein Team. Und dann hat die Geschäftsführung auch gesagt, ja, das können wir jetzt noch nicht sofort dir geben, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal. Dann bin ich wieder zurück zur Deutschen Bundesbank gegangen, in die Banken- und Finanzaufsicht. Und dann habe ich später tatsächlich einen Anruf gekriegt, dass die sich jetzt überlegt haben, genau das zu tun, was ich gesagt habe. Und die haben gesagt, ja, wenn du zurückkommst, kriegst du ein Team. Und das habe ich dann gemacht. Also das ist so die Geschichte dahinter. Dass ich eben einmal weg war und in dieser Zeit wirklich was passiert ist, dass die Unternehmensleitung sich gedacht hat, ja, das bringt ja was. Weil ich hatte damals schon ein paar Projekte, konnte ich schon zeigen, da kann man was machen. Und das hat auch überzeugt. Und ja. Deswegen,
also die Leuchtturmprojekte waren sozusagen vermeintlich als Einzelperson da, aber die Wahrnehmung war jetzt noch nicht der so stark da, dass das einen Mehrwert bietet. Dadurch hast du gesagt, okay, verstehe ich, ist jetzt nicht für dich die Zukunft, du gehst erstmal und dann bist du gegangen und irgendwann haben sie gesagt, ey, halt mal, bleib mal hier stehen. Bleib mal stehen, komm mal wieder zurück. Es gibt einen Mehrwert.
Ganz genau.
Also ja. So, was waren das für Mehrwert? Was waren das für Use Cases?
Damals ist es so gewesen, dass wir in einem Prozessleitsystem, das ist, da werden im Grunde große Anlagen drüber gesteuert, dass man sagt, hier schalte da den Ventilator ein, schalte da die Pumpe ein und ähnliches. Also das war jetzt für einen Rückkühlwerk. Da geht es darum, so Wasser zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Und das ist so ein Wasserkreislauf. Und da war es so, dass ich eine Datenanalyse gemacht hatte mit einer Kollegin zusammen und dabei herausgekommen ist, dass es Schaltsituationen gibt. Also es sind ganz viele Pumpen gewesen. Also die, wie die genau geschaltet werden, ist gar nicht so einfach. Dass es Schaltkombinationen gibt, die sehr ineffizient sind. Und da hatte ich ein Algorithmus entwickelt, den man in dieses Prozessleitsystem implementieren kann, der automatisch sagt, hier, schau mal, Obacht, jetzt ist gerade eine Situation gegeben, in der du eine andere Schaltfolge verwenden solltest. Und das ist das, was für Überzeugung gesorgt hat, dass man damit doch was machen kann.
Ja, aber was war der Mehrwert?
Der Mehrwert war, dass weniger Strom verbraucht wurde, weil, also das war, hätte ich vielleicht auch dazu sagen sollen, das war bezogen auf den Stromverbrauch hauptsächlich. Also ja. Ineffizient bezogen auf den Stromverbrauch und auf den Verschleiß gleichzeitig. Also das ist so eine Doppeltarget-Optimierung gewesen. Und da kam im Grunde dann so ein Alarm, wurde dann gesagt, hier, schau mal, jetzt gerade läuft die Anlage energieineffizient. Und dann haben die Anlage eben umgeschaltet. Dann wurde weniger Strom verbraucht und gleichzeitig ist der Verschleiß noch zurückgegangen. Und das hat schon für gewisse Überzeugung gesorgt.
Und das war die Grundlage oder auch die Initialzündung, das Team Data Science und Data Engineering aufzubauen. Das hat zwar noch ein bisschen gedauert, aber ich bin natürlich froh, dass sich die Geschäftsführung am Ende so entschieden hat.
Und auf der Basis bist du dann wiedergekommen und durftest dich erstmal um die Strategie kümmern? Oder wie muss ich mir dann, also was war der Einsatz der anderthalb Personen, die dann, die es dann näher gab?
Natürlich weiterhin auch an Leuchtturmprojekten zu arbeiten oder welche zu suchen auch. Also diese Suche nach Use Cases auch, was ja manchmal auch echt schwierig sein kann, dass man irgendwo was findet, wo wirklich was an Mehrwert, an potenziellem Mehrwert drinsteckt. Also das war ein wichtiger Punkt. Und die Datenstrategie, die wurde, es gab vorher auch schon eine Datenstrategie, also bevor ich da war, das wurde auch schon es ist ein BI-Team zum Beispiel, gibt es daneben auch noch. Das ist jetzt nicht in unserem Team, es gibt noch ein eigenes BI-Team. Wir haben auch Datenstrategie schon ausgearbeitet. Ich habe die eher so ein bisschen verändert, würde ich sagen, die Datenstrategie. Ein bisschen auf unsere Bedürfnisse.
Aber bei BI ist bei euch dann klar.
So Dashboarding ist das.
Ja, sorry, die Frage nochmal stellen. Keine Ahnung, warum jetzt. Vielleicht muss ich immer mal Luft reinlassen. Die Frage, BI ist dann wirklich sozusagen klassisch Reporting bei euch?
Ja, genau.
Ja, genau. Okay. Und ihr unterscheidet euch dazu, dass ihr Datenprodukte baut?
Genau, wir bauen Daten, wir machen zwei Dinge eigentlich. Wir machen Datenprodukte, genau, das machen wir einmal, was auch natürlich in einem Dashboard oder sowas enden kann letzten Endes oder in irgendeiner Pipeline, die irgendeine Funktionalität zu irgendeinem Produkt hinzufügt. Oder es ist eben so, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, ich habe hier einen bestimmten Datensatz und ich möchte gerne wissen, ich habe hier eine Hypothese, ob da was dran ist oder nicht. Und dann untersuchen wir den Datensatz. Das heißt, da geht es eher in Richtung so Erklärung. Also wir versuchen Erklärung und Evidenz zu finden. Oder wir versuchen irgendwelche Prognosen zum Beispiel durchzuführen oder also die dann auch zum Beispiel später produktiv geschaltet werden oder Analyse-Tools entwickeln zum Beispiel. Sowas machen wir auch. Also wir haben so ein Projekt zum Beispiel gehabt, das nennen wir IoT PLS Miner. Da geht es darum, aus diesen genannten Prozessleitsystemen Daten rauszuziehen und aus IoT-Sensoren auch Daten rauszuziehen. Sprich, in diesem Fall sind das Vibrationssensoren und die Daten miteinander so zu vereinen, dass man die gleichzeitig analysieren kann, was eben dazu führt, dass man zum Beispiel irgendwie sieht, wie der Zusammenhang zwischen der Drehzahl einer Maschine und der Vibration ist. Da haben wir zum Beispiel herausgefunden, wo so ein Minimum an Vibration bei welcher Drehzahl das ist. Also so kann man sich das vorstellen. Das ist ein Verlauf, der so konvex ist und irgendwo ein Minimum hat. Und da kann man zum Beispiel sagen, ja, besser, wenn die Maschine an der Stelle läuft, weil der Verschleiß dann niedriger ist, vibriert er weniger. Also sowas in dieser Richtung, das kann man damit machen. Und das alles mit Echtzeitdaten. Also das heißt, es ist direkt an die Systeme angebunden. Das war schon ein ganz schöner Aufwand. Dafür haben wir auch schon echt Zeit gebraucht. Und das hat ziemlich viele Analysefunktionalitäten. Da kann man auch so Knowledge Discovery mitmachen, dass man sich die Daten aussucht, was möchte man alles haben und findet man irgendwelche Muster in den Daten. Dann drückt man auf Knopf drauf und dann werden die Muster dann automatisch angezeigt. Die muss man dann halt eben selber nochmal untersuchen und interpretieren hinterher. Aber es kann eben sehr hilfreich dabei sein, Zustände, die man vorher nicht verstanden hat, hinterher doch zu verstehen von diesen komplexen Anlagen. Es kann manchmal sein, dass irgendwo was nicht so richtig funktioniert und das aber nicht klar ist, wo das eigentlich herkommt. Also was ist da eigentlich, was steckt dahinter? Und das kann manchmal eben einen Hinweis darauf geben, wenn man solche Analysen macht, so Richtung Unsupervised Learning zum Beispiel, dass man da irgendwelche Cluster findet, die sich im hochdimensionalen Raum bilden und dass man sagt, ah, okay, das wusste ich jetzt noch gar nicht, dass da diese Beobachtungen irgendwie anders sind als die. Und dann kann man nochmal gucken, warum das dann so gewesen ist. Und das ist für die Ingenieure vor Ort dann zum Teil doch schon sehr hilfreich, so ein bisschen mehr über die Daten erfahren zu können.
Ihr entwickelt Produkte, die wie jetzt die Vibrationsthemen, betreibt ihr die dann auch? Also seid ihr die Stelle, die diese Tools auch noch weiter als Datenprodukt betreuen?
Ja, das müssen wir sogar machen. Das ist so ein, also bei dem Projekt muss ich jetzt so ein bisschen auch sagen, das ist so ein Projekt, das geht die ganze Zeit weiter. Also wir sind die ganze Zeit immer am Weiterentwickeln.
Optimierende.
Und das ist eigentlich fertig, aber da kommt der Fachbereich immer wieder um die Ecke und sagt, hey, schaut mal, wir haben neue Sensoren, könnt ihr die nicht noch damit zur Verfügung stellen? Oder wir wollen eine neue Art der Analyse oder in der Grafik möchte ich das und das verändert haben. Aber das ist auch mit der Grund, warum wir von nie so richtig bisher die Frage auch gestellt haben, ob wir das jemand anderen übergeben für einen Betrieb. Bis jetzt machen wir den Betrieb komplett selbst.
Spannend, ja. Wie siehst du es weiter? Also wenn kann man eure Arbeit irgendwie in Maturity Stufen irgendwie aufteilen? Wo steht ihr? Also du hast mit einer Person, anderthalb Personen angefangen, ein paar Use Cases. Wie muss ich mir das jetzt gerade vorstellen? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, da gibt's für mich erstmal einen großen Unterschied zwischen meinem Wunsch, wie es sein sollte, und dem, wie sich das eben entwickelt. Es ist eben so, dass dieses Team jetzt so eine gewisse Grenze erreicht hat, wo ich jetzt sagen kann, da kriege ich vielleicht jetzt nicht noch mehr Mitarbeiter, hat auch was mit der Unternehmensstrategie zu tun. Von der Entwicklung her, wie das jetzt in der Vergangenheit gewesen ist, wir haben jetzt mit diesen anderthalb angefangen, dann gab es eine Stellenausschreibung, weil das eben auch nicht ausgereicht hat, weil wir Projekte eben auch systematisch durchführen wollen. Wenn jetzt irgendwo eine Projektanfrage kommt, kann ich ja nicht jedes Mal sagen, nee, kann ich nicht machen. Und ich gehe dann her und nehme Ressourcen von außerhalb des Unternehmens, Unternehmensberatung oder ähnliches in Anspruch. Sowas kann ich natürlich tun, aber wir wollen auch Wissen im Unternehmen halten. Also das heißt, da ist schon so ein gewisser Trade-off an der Stelle dabei, dass wir das eher ein bisschen im Team halten wollen. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt mit einem digitalen Zwilling gemacht, den wir aufgebaut haben. Das ist so das erfolgreichste Projekt, was wir bis jetzt gemacht haben. Da wollen wir jetzt nicht, dass andere unbedingt direkt wissen, wie man das nachbauen kann. Zum Beispiel Konkurrenz oder sowas an einem anderen Standort, das wollen wir eigentlich nicht. Und das wäre zum Beispiel was wir weder im Betrieb noch in der weiteren Entwicklung, wenn wir das nochmal ausrollen auf andere Bereiche, an eine Unternehmensberatung geben wollen. Das heißt also, wir müssten auf jeden Fall intern wachsen. Vom Reifegrad her würde ich sagen, befinden wir uns, was das Team angeht, auf jeden Fall noch in der Entwicklung. Ich kämpfe dafür, dass wir mehr Ressourcen erhalten. In Form am besten von Mitarbeitern. Momentan stelle ich immer relativ viele Werkstudenten, Werkstudentinnen ein, die dann auch eben helfen. Aber es geht eben auch nur bedingt, weil der Grund, warum man das macht, ist ja auch, dass man den Leuten irgendwie was beibringt und dass man die jetzt nicht irgendwie nur für irgendwelche Projekte ausnutzt, die dann, und das funktioniert jetzt auch nicht unbedingt, dass ich Werkstudentin A habe und dann kommt eine Werkstudentin hinterher, dass die sich das 1:1 übergeben. Und das ist genauso wie ein Vollzeitmitarbeiter mit dieser gesamten Erfahrung, die in dieser Zeit gesammelt wird. Das Team hat jetzt momentan eine Grenze erreicht. Es wäre aber besser, wenn wir mehr wären. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dass wir damit auch echt wirklich Geld verdienen könnten. Dazu kann ich vielleicht noch mal ganz kurz auf ein paar kleinere Projekte eingehen,
die
wir gemacht haben. Ein paar andere Projekte, wo wir auch wirklich, wirklich Geld mit verdienen. Und zwar, ich hatte ja ganz am Anfang auch gesagt, dass wir immer nach diesem Prinzip so einfach wie möglich, so komplex wie nötig vorgehen. Und da gab es ein Projekt, da ist eine Kollegin auf mich zugekommen, hat gesagt, schau mal, wir haben hier diesen Datensatz, den habe ich aus dem System rausgezogen, kannst du den mal analysieren? Sollen wir den mal zusammen analysieren? Und das hat nur ein paar Stunden gedauert, bis wir wirklich eine starke Ineffizienz entdeckt haben in diesem Datensatz. Da ging es auch wieder um so Pumpen, wie die geschaltet werden. Da haben wir eben festgestellt, dass immer die ganze Zeit, das ganze Jahr über eine Pumpe zu viel gelaufen ist. Und das haben wir eben nur daran gesehen. Und dann haben wir einen Druckalarm definiert. Also wenn zu viele Pumpen laufen, ist der Druck halt zu hoch. Sodass wir gesagt haben, wenn der Druck zu hoch ist, nimmt eine von den Pumpen aus. Das haben wir implementiert. Das hat wirklich nur Stunden gedauert. Und dadurch haben wir so um die 12.000 Euro pro Jahr an Stromkosten gespart. Also nur dadurch, durch so ein Mini-Projekt. Das ist diese erste Stufe. Manchmal ist es aber so, dass die Komplexität eben nicht ausreicht, dass man schon komplexere Methoden irgendwo einsetzen muss, das, um irgendwie was hinzubekommen. Also meiner Meinung nach muss eben Komplexität des der Methode, die man anwendet, mit der Komplexität des Problems irgendwo ausgeglichen sein. Und das ist eben das, wo dieser digitale Zwilling bei uns, das ist so ein Beispiel, ins Spiel kommt. Und das war so ähnlich, da haben wir uns auch einen Datensatz angeguckt von einem ziemlich großen Rückkühlwerk auch und haben dann festgestellt, dass wir eben mit diesen Thresholds, die wir da irgendwo setzen, kommen wir nicht weiter. Da musste schon mehr dann ran. Dann haben wir irgendwann festgestellt, das ist ein Problem, was man vielleicht numerisch lösen könnte, und dann haben wir diese ganzen verschiedenen Bedingungen alle nachgebildet und dieses Rückkühlwerk im Grunde in so einem mathematischen Gleichungssystem nachgebildet, komplett. Was wir dann auch optimieren konnten, und zwar gegeben auf den Stromverbrauch auch wieder und auf den Verschleiß. Und das hat ziemlich gut funktioniert, weil das eben auch wiederum so komplex war, weil diese Anlage auch so komplex war, dass man jetzt nicht direkt, wenn man diese Anlage steuert, sehen konnte, wie man das am besten macht. Und dieser Algorithmus hat damit natürlich keine Probleme. Der konnte das einfach optimieren, hat dann direkt gesagt, okay, die Pumpe soll eingeschaltet sein, die Pumpe soll ausgeschaltet sein und die soll so und so weit aufgedreht sein, unter all diesen ganzen Nebenbedingungen. Und die Nebenbedingungen ändern sich halt auch, je nachdem, wie die äußeren Bedingungen sind. Das ist schon ein recht komplexes System. Und das ist, glaube ich, bis heute immer noch unser erfolgreichstes Projekt. Das Ding läuft jetzt seit über anderthalb Jahren auf jeden Fall, dieser Algorithmus. Und der ist dazu da, diese Anlage eben effizienter zu steuern. Also das ist auch so ein Ongoing-Projekt, muss ich sagen, weil wenn es zum Beispiel zu Wartungen kommt, muss man die auch noch mit beachten. Also wenn eine Pumpe zum Beispiel ausgeschaltet wird, ändert sich das ganze System, das muss man auch noch mit einbauen. Und das funktioniert aber ziemlich gut. Das ist so das beste Projekt, was wir bis jetzt gemacht haben. Das wollen wir.
Aber wie kommen die auf, also die sind aber aktiv auf euch zugekommen, ne?
Das ist eine ziemlich gute Zusammenarbeit, würde ich an dieser Stelle sagen. Ja. Wir treffen uns einmal die Woche. Und dann kommen solche Themen auf. Ich weiß gar nicht genau, aus welcher Richtung das genau kam. Ich glaube schon eher, dass die gesagt haben, wir könnten an der Stelle mal anfangen. Und die Idee, wie wir das machen, das kam dann von uns. Dann haben die gesagt, ja cool, das machen wir. Dann arbeiten wir zusammen. Das ist immer, dass man sich den Ball so ein bisschen hin und her spielt. Aber das gibt's beides. Also in der Regel ist es eher so, dass die Kolleginnen auf uns zukommen, also auch aus anderen Bereichen. Und dass wir sagen, was kann man machen, das machen wir auch. Also wir machen zum Beispiel so Vorträge darüber, dass wir die Kollegen informieren über die Möglichkeiten, die es so gibt. Was kann man eigentlich alles zum Beispiel so mit KI machen? Also jetzt dieses neuere Themen wie zum Beispiel Agenten modellieren und ähnliches. Ja. Darüber informieren wir und versuchen es so hinzukriegen, dass wir Inspiration bieten. Damit.
Und dann überlegt sich jemand, ob das sinnhaftig ist, damit zu arbeiten.
Ja, genau.
Spannend. Doch ein guter Case.
Ja, das sind so die Themen, also die Richtung der Themen, die wir angehen. Wir machen aber auch noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel mit SAP-Systemen machen wir auch recht viel. Und da haben wir zum Beispiel mal so ein Recommender-System zusammengebaut. Oder wir haben auch mal im Bereich des Energiehandels, wir machen auch sehr viel Energiehandel, da haben wir auch mal Projekte gehabt. Also es ist alles sehr heterogen, was wir machen. Also manchmal geht das eher in so eine wirtschaftswissenschaftliche Richtung, meistens im Bereich Ingenieurswissenschaften. Das ist sehr unterschiedlich. Aber das ist auch der Grund, warum wir eben sehr viel Hilfe brauchen, weil wir halt nicht die Experten auf den Gebieten sind. Also das ist, ich finde, Data Science ist halt total Teamwork halt. Das kann man gar nicht alleine machen. Und da brauchen wir das Domänenwissen von den Kollegen. Die sind halt besser da drin als wir. Selbst wenn wir jemanden haben, der sehr gut in bestimmten Bereichen ist, dann wissen die es meistens dann trotzdem nochmal besser, weil die ja die Prozesse und die Strukturen viel besser kennen. Also das Teamwork ist für mich der absolute Schlüssel dabei.
Um die Sachen zu lösen, ja. Finde ich ein fairer Punkt. Ja. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas vergessen, was euch auszeichnet, welche Use Cases ihr habt? Oder was würdest du anderen Leuten raten, was wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben, sei es positiv oder negativ?
Raten in Bezug auf was?
Also alles, also wenn sie in deiner Stelle wären.
In meiner Stelle? Oh, okay. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich würde jetzt das Unternehmen verlassen und irgendeine Nachfolgeperson würde kommen, was würde ich dieser Person raten? Also ich würde erstmal sagen...
Nein, im Sinne von jemand anders hat auch ähnliche Herausforderung oder würde in einer ähnlichen Firma arbeiten, das ist sozusagen. Also nicht, wie macht man weiter, sondern wenn jemand anders auch so anfangen würde wie du.
Auf jeden Fall die Stakeholder mit einbeziehen. Ganz wichtig. Herausfinden, wer das ist. Weil auch da hatte ich schon den Case, dass im Nachhinein das Projekt war eigentlich fertig. Dann plötzlich jemand aufgezeigt hat und gesagt, hier, du hast mich nicht mit einbezogen, da bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Und dann kann das Projekt im Nachhinein dann doch noch...
Nochmal aufgerollt werden.
Genau, ja, aufgerollt werden. Vielleicht läuft es sogar komplett schief.
Ja.
Dann nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, auf jeden Fall. Also das auch dieses Prinzip so einfach wie möglich, so komplex wie nötig, das halte ich für sehr sinnvoll in diesem Bereich insgesamt. Und ja, wichtig, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, auch mit der Umgebung, mit der Unternehmenskultur auf jeden Fall. Das ist halt eine Mindset-Frage. Und wenn man irgendwie neue Methoden oder sowas implementieren möchte, muss man im Zweifel ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Also ich finde es immer wichtig, den Leuten zu sagen, warum? Also warum macht man das? Warum bringt das was? Also wirklich zu überzeugen und nicht nur zu sagen, hier, wir machen das jetzt. Sondern dass man die Leute wirklich mitnimmt. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
So, ich glaube, eine gute Überleitung zu unseren zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Ne? Was machst du noch privat mit Daten und vielleicht mit dem, was wir anfangen sollten, ist eher, wie würdest du jetzt das, was du jetzt hier erzählt hast, mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel bezeichnen, Frank?
Wenn ich jetzt auf das schaue, was ich bisher so gemacht habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen eigenen Lebenslauf mal angucke und ich dazu einen Titel finden sollte, ob es jetzt ein Filmtitel ist oder ein Serien- oder ein Buchtitel, dann würde ich sagen, zwischen Zahlen und Zielen. Das hatte ich mir überlegt, das passte irgendwie ganz gut.
Ja.
Weil das eben genau das ist. Ich versuche ja irgendwie mehr Werte mit Zahlen hinzukriegen und das ist halt mein Ziel, das zu schaffen. Also das würde ich jetzt als Filmtitel vielleicht sehen. Was mache ich privat mit Daten? Ich habe verschiedene Themen, mit denen ich mich nicht auskenne. Im Bereich Data Science, Data Engineering und alles Mögliche. Da gibt's einfach so wahnsinnig viel, da kann man nicht alles wissen. Und ein paar Mal im Jahr, so 2, 3, 4 Mal im Jahr, setze ich mich wirklich hin und versuche, das aufzuarbeiten. Dass ich irgendwie mir das selber beibringe. Das war jetzt 2024, sind das Generative Adversarial Networks zum Beispiel gewesen. Damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und auch geforscht in dem Bereich. Oder Adversarial Attacks, da mache ich auch, habe ich sehr, sehr viel zugemacht, dass ich mir das erstmal selber beibringe und auch gucke, was kann man noch tun, was fehlt noch, wie kann ich es verbessern. Meistens mache ich das mit so Kaggle-Notebooks und weil das halt öffentlich zur Verfügung steht, die Ressource, und da kann man auch gut an die Datensätze drankommen. Und manchmal baue ich dann eben auch daraus verschiedene Dashboards oder sowas zusammen für mich selbst, damit ich auch diese Komponente immer dabei habe, was wäre jetzt, wenn ich das implementieren wollte, weil mich das meistens eigentlich auch aus beruflicher Sicht dann wiederum interessiert. Das heißt, ich versuche irgendwie, wenn ich was mache, ein Projekt von ganz am Anfang, von der Datenentstehungsseite bis ganz hinten hin, bis zu einem fertigen Produkt einmal durchzuspielen, und das mache ich so 3, 4 Mal pro Jahr ungefähr. Das ist das, was ich auch wirklich im privaten Bereich mache, weil das sind alles keine Sachen, die man irgendwie unternehmerisch verwenden könnte. Das ist alles nur Spielerei. Das letzte Mal habe ich so ein ein Dashboard erstellt mit Streamlit, wo man sich Daten, also ein Bild generieren kann, zum Beispiel von einer Katze oder von einem Hund oder von einem Menschen. Und ich habe mal geguckt, es wäre eigentlich cool, dachte ich mir, was wäre denn, wenn ich so ein Modell zusammenbaue, wo man das beides, wo man jetzt zum Beispiel sagen kann, wie würde eine Mischung aus einer Katze und einem Hund aussehen? Und dann habe ich das zusammengebaut und dann so ein Dashboard daraus gebaut, wie man das, wie das aussehen würde. Also sahen schon ziemlich schrecklich aus, diese Video. Aber
das fand ich einfach spannende Experimente, ja.
Und ein LLM habe ich mal selber zusammengebaut, einfach nur mal, um zu gucken, wie schwierig das wirklich ist. Und ja, das ist echt schon ganz schön schwer. Also da kam auch nicht besonders viel raus. Also ich wurde dann sogar einmal beleidigt von dem Ding. Und das habe ich auch auf Kaggle gemacht. Aber da kommt es auch eben sehr stark darauf an, wie viel Daten man da reinsteckt und wie viel wie groß das Modell ist, wie gut man da halt generalisiert. Das geht alleine kaum. Also braucht man schon echt heftige Ressourcen dafür. Das ist jetzt gerade ein Projekt, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen beschäftigt bin. Also bin ich noch lange nicht fertig. Aber dadurch, dass ich diese Sachen mache, verstehe ich halt auch dann viele Sachen besser. Und ich glaube, dadurch kann ich meinen Beruf dann auch wiederum ein bisschen besser ausüben. Also das ist das, was ich privat mit Daten mache.
Verstanden. Hast du eigentlich beide Fragen relativ schnell und zügig in einem beantwortet?
Ja, ich habe mir vorher schon Gedanken darüber
gemacht. Ja, ja. Die Fragen kommen ja jetzt langsam nicht mehr sozusagen aus dem Blauen. Frank, vielen, vielen Dank für die Folge.
Ich habe zu danken.